Ich erinnere mich genau an den Spätsommer vor 13 Jahren, als ich zum ersten Mal an der Hand meiner Mutter zu dem Anwesen von Onkel Friedbert reiste. Noch nie hatte ich ein derart ehrfurchtgebietendes Haus gesehen und noch nie eine solche Ansammlung närrischer Personen. Jugendstil, nannte eine Person die Villa mit den Türmchen und Erkern und hob dabei bedeutungsvoll die Augenbrauen. Meine Mutter erklärte mir, dass diese Person mit der teigigen Mitte und der Bienenkorbfrisur eine Tante sei. Anschließend kamen noch viele Tanten und Onkel, sowie ein paar Cousins und Cousinen, so dass mir vom Vorstellen ganz schwindelig wurde. Mein Gott, ist der Junge groß geworden, sagten fast alle von ihnen, obwohl ich sie noch nie gesehen hatte. Sie strichen mir über die Haare und das Gesicht, als sei ich blattvergoldet. Das ist aber auch ganz schön groß, erwiderte ich das Kompliment gegenüber einer der Tanten und wies auf das Bollwerk ihres Busens, das mich an die Brüstung meiner Ritterburg erinnerte. Mein erster Abend bei Erbonkel Friedbert begann wegen dieser kindlichen Anzüglichkeit ohne Nachtisch. Ich beschloss, nichts mehr zu sagen, weil ich am nächsten Morgen wenigstens frühstücken wollte. Der Onkel selbst war ein joviales Walross von Mann, der es geschickt verstand, mit dröhnender Stimme auf den Erwerb neuer Ländereien, Bauvorhaben und Geschäftsverbindungen hinzuweisen. Futter für die Erbschleicher, sagte ein dürrer Anzugträger mit Segelohren, den ich nicht Onkel nennen sollte, weil er mit der Tante nur in wilder Ehe lebte. Ich konnte mir nicht recht vorstellen, was an ihrer Ehe wild sein sollte, wagte es aber nicht nachzufragen. Damals lernte ich eine wertvolle Lektion. Wer zuhört, erfährt mehr als der, der redet. Schweigen ist Gold, hat seine Berechtigung. Ich machte mir einen Spaß daraus, Begriffe aufzuschnappen und sie zu interpretieren. Eine Tante mit Doppelkinn und strenger Brille sagte, dass meine Mutter ihre besten Leistungen in der Horizontale verrichte und der Apfel nicht weit vom Stamm falle. Dabei bedachte sie mich mit einem Seitenblick, den ich nicht deuten konnte. Horizontale schien waagerecht zu bedeuten, denn ein rotzfrecher Cousin machte eine entsprechende Armbewegung, die allgemeine Heiterkeit auslöste. Ich hatte meine Mutter noch nie waagerecht gesehen, außer schlafend auf der Couch, und da war nichts Besonderes dabei. Ich erfuhr auch eine Menge über Onkel Friedbert. Er sei ein Philanthrop, ein Bon Vivant, ein Privatier, alles Dinge, die ich nicht verstand. Zum Glück verstanden auch andere Kinder nicht. Es waren Kinder, die ihren Nachtisch schon aufgegessen hatten. Sie fragten nach. Ein besonders forsches Exemplar von Onkel mit einem bleistiftdünnen Oberlippenbart und Pomade in den Haaren sagte: Na, was wird der gute Friedbert schon sein, ein reicher Spinner eben? Das verstand ich und war empört. Ich rief: Kein Nachtisch morgen! Und alle lachten, als hätte ich einen Witz gemacht, dabei meinte ich es ernst. In jener Nacht hatte ich einen Traum. Er handelte von kugeligen, ernsten Onkelgesichtern, die auf mich herabsahen. Ich hatte nur Augen für eine riesige Puddingschüssel, die auf einer Anrichte stand. Niemand machte Anstalten, mich zu meiner Portion Nachtisch kommen zu lassen. Ich drängte mich durch einen Wald von Beinen. Tantengesichter zischten mir ihre Litanei von gutem Benehmen entgegen. Je mehr ich drängte, desto weiter wichen die Möbel von mir zurück. Es waren ausgesuchte Biedermeierstücke, glänzend poliert und hochmütig. Aus dem Esszimmer wurde ein Saal und der Pudding drohte in der Ferne zu verschwinden. Ich klebte mit den Füßen auf dem Parkett fest und dann flammten Lichter auf. Ich erwachte in dem ungewohnt geräumigen Bett, das in seiner Matratze eine Symphonie verschiedener Knarrtöne beherbergte. Der Platz meiner Mutter war leer. Ich rieb mir den Traum aus den Augen und horchte in das Innere des Hauses hinein. Eine Uhr tickte schwerfällig, und das Leitungssystem gab ein asthmatisches Stöhnen von sich. Im Nebenraum war Licht. Ich schwang mich aus dem Bett und wünschte mir, kein kleiner Junge mehr zu sein. Solange man klein war, barg die Dunkelheit Gefahren. Dinge lauerten unter den Betten und in den Ecken von Schränken. Dinge, die die Erwachsenen vergessen hatten. Kinder wissen darüber Bescheid. Ich beeilte mich, zur Tür zu kommen. Durch das Schlüsselloch konnte ich meine Mutter beobachten, die ihr gutes Kleid und die hohen Schuhe angezogen hatte. Sie strich sich Farbe ins Gesicht. Sie liebte Farbe und ich liebte meine farbige Mutter. Trotz all der schönen Dinge sah sie aus, als ob sie Kummer hätte. Eine Bürste glitt ihr aus der Hand und polterte zu Boden. Schuldbewusst blickte sie zur Tür, hinter der ich kauerte. Ich schrak zurück und schloss meine verräterischen Augen. Die Uhr tickte endlose Sekunden in das Schlafzimmer hinein, dann hörte ich, wie sich Schritte entfernten. Die Villa war düster verwinkelt und kalt unter meinen Füßen. Wie ein vierfüßiger Gnom kroch ich hinter meiner Mutter her, die sich nur hätte umdrehen müssen, um ihren kindlichen Schatten im dünnen Schlafanzug zu bemerken. Sie drehte sich nicht um. Sie hatte andere Sorgen. Wir gelangten über abgetretene Läufer und eine steile Holztreppe in die oberen Gemächer. Wer oben wohnt, hat die Macht. Onkel Friedbert wohnte oben. Er hatte mehrere Zimmer und eine Bibliothek voller staubiger Folianten mit Ledereinband, die niemand berühren durfte. Außerdem hatte er einen Diener, den man Butler nannte. Die anderen Verwandten sagten, dass er ihn aus Indien mitgebracht habe. Indien muss ein tolles Land sein, wenn es dort so gut gekleidete, tadellose Menschen von gutem Wuchs gibt. Wenn ich einmal groß wäre, würde ich mir auch einen haselnussbraunen Butler aus Indien mitbringen. Der Diener öffnete meiner Mutter mit einem Lächeln die Tür, er zeigte weiße Zähne und sah nicht den kleinen hellen Fleck, der sich in einen Spalt neben einer Vitrine presste. Meine Mutter trat ein, sie lächelte nicht. Die Tür besaß ein Schlüsselloch, in das zwei Augen passten. Ich sah einen großen, klobigen Tisch und ein Bild an der Wand, das einen Rahmen wie aus Gold hatte. Onkel Friedberts Stimme füllte den Raum und meine Ohren. Er sagte etwas von Undankbarkeit und einem Bastard, den er in den schweren Jahren geholfen habe, durchzufüttern. Dann verlor seine Stimme den herrischen Ton und schmeichelte sich durch den Raum. Es war von einer kleinen Gegenleistung und einer späteren Erbschaft die Rede, von einem kleinen Gefallen, und dass niemand davon erfahren werde. Die Arme meiner Mutter wickelten sich um ihren Oberkörper und sie begann sich leise zu wiegen. Ich hätte schwören können, dass sie lautlos weinte, aber ich musste mich getäuscht haben, denn der Onkel war ein gütiger Mann und für Tränen gab es keinen Grund. Außerdem war der Onkel der Bruder meiner Mutter. Ich verstand nicht, wie man gleichzeitig für die einen ein Onkel und für andere ein Bruder sein konnte, aber sicher war es eine gute Sache. Meine Mutter und der Herr aus Indien trugen nichts zu der Unterhaltung bei. Sie hatten zu tun. Es schien mächtig warm in dem Zimmer zu sein, denn meine Mutter raffte ihre Röcke und der Butler zog seine Hose nach unten. Jetzt standen sie hintereinander und machten Turnübungen, die nicht sehr elegant aussahen. Meine Mutter hatte keinen Platz, denn der braunhäutige Mann hatte dicht aufgeschlossen und schob sie bäuchlings gegen die Tischkante. Ihre nackten Mitten schaukelten und stampften wie die Kolben einer Dampflokomotive. Der fremde Mann umklammerte die Brust meiner Mutter, um ihr Hilfestellung zu geben. Ich biss mir auf die Lippen und fühlte Tränen aufsteigen. Es war unfair, meine Mutter mitten in der Nacht für Turnübungen aus dem Bett zu holen. Einmal hatte mir meine Mutter gesagt, der Onkel sei ein Tyrann, und ein Tyrann sei ein Mensch, der viele Erdbeeren hat, aber nichts davon abgibt. Erdbeeren waren meine Lieblingsspeise, jetzt weiß ich es besser. Ein Tyrann ist jemand, der andere Menschen in der Nacht Sport in heißen Zimmern machen lässt. Wäre die ernüchternde Kälte in dem zugigen Korridor nicht gewesen, hätte ich mir erneut die Augen gerieben, um einen hartnäckigen Traum zu verscheuchen. Zu den beiden nackten Mitten schob sich nämlich eine dritte. Sie war breit und behaart und suchte engen Kontakt mit der glatten, braunen Haut direkt vor ihr. Ich werde den Gesichtsausdruck meiner Mutter nie vergessen, als sie ihren Kopf drehte. Es war eine Mischung aus Verlorensein und Selbstekel. Erst viel später würde ich ihn verstehen. Wenn ich die Geräusche richtig deutete, kam das Grunzen von dem behaarten Turner, das Quieken von dem Mann in der Mitte und das schrille Fiepen von Vögeln, die man in der Hand zerdrückt, von meiner Mutter. Ich weiß, dass ich in das Zimmer hätte stürmen müssen, um meiner Mutter beizustehen. Ich weiß, dass ich den Onkel hätte beschimpfen müssen, so dass er sich schämte und uns alle guten Dinge geben würde, die er sonst für sich behielt. Ich wusste all das, aber ich tat nichts, denn ich war festgefroren vor dem Schlüsselloch, gebannt von dem Schauspiel, das ich in mein Gehirn fraß wie Säure. Ich war nur ein kleiner Junge, und mit Tyrannen legt man sich erst an, wenn man erwachsen ist. Später war ich im Bett und zog die schwere Daunendecke über mich. Ich fror. Die Kälte kam von innen und wollte nicht aufhören. Meine Mutter hatte lange Zeit im Bad verbracht und kroch zu mir ins Bett. Sie seufzte. Ich wollte mich in ihre Arme rollen, aber sie drehte sich um und stopfte die Decke wie eine Barrikade hinter ihren Rücken. Ich weinte, ohne den genauen Grund zu kennen, und fror mich in einen unruhigen Schlaf. Glauben Sie bitte nicht, dass ich die Geschichte in Sentimentalitäten ertränken will. Schließlich ist aus dem kleinen Jungen etwas geworden. Ich habe gelernt, die Dinge pragmatisch zu sehen. Wahrscheinlich sind die Gene meines verschwundenen Vaters durchgeschlagen. Nach der Analyse von Onkel Friedbert und anderen war er ein durchtriebener Nichtsnutz. Natürlich verstehe ich jetzt alles, und die Vergangenheit verursacht mir keine Albträume mehr. Als Heranwachsender emanzipiert man sich von vielen Dingen. Das ehrfürchtige Staunen und der Zauber gehen verloren, aber der Blick gewinnt an Schärfe, und die Erinnerungen kann mir keiner nehmen. Erbonkel Friedbert wohnt noch immer in der gleichen Villa, und meine Mutter hat noch oft das Zimmer mit dem massiven Tisch besucht. Ich war nie mehr Augenzeuge gewesen, aber ich verstand, weshalb sie irritiert und sprunghaft reagierte, wenn die Zeit des jährlichen Familientreffens heranrückte. Die Verwandtenriege war über Jahre gealtert. Einige waren verstorben und neue Eleven hinzugekommen. Der Nukleus rotierte um den Erbonkel und seine sagenhaften Besitztümer wie jedes Jahr. Onkel Friedbert hatte die militärische Frische der frühen Jahre eingebüßt und bediente sich einer Gehhilfe. Man sagte, dass Gichtanfälle seiner Boshaftigkeit neue Nahrung verliehen. Der Butler bewegte sich nicht mehr ganz so drahtig wie früher, aber er war nicht minder elegant gekleidet. Das Grau seines Haares hatte die gleiche Tönung wie der Schnurrbart des Onkels. Wie gewöhnlich piesackten sich die Verwandten gegenseitig, und Onkel Friedbert piesackte die Verwandten. In diesem Jahr fokussierte er sich ganz auf eine in Schweinchenrosa gekleidete Tante, deren Make-up jede natürliche Mimik erstickte und ihr Gesicht in eine glänzende Porzellanmaske verwandelte. Sie hatte eine Reihe von Pfunden zu viel, und das an beinahe jeder Stelle ihres Körpers. Das Übergewicht bekämpfte sie mit dem untauglichen Versuch, sich in wesentlich zu enge Röcke und Jacken zu zwängen. Sie wirkte geziert sowie zum falschen Zeitpunkt schwatzhaft. Sie verstand sich auf Engel. Engel waren auch im Geschäftlichen ihr Metier. Ihren rosa schimmernden Hals zierte eine Kette mit Engelsfiguren. Von ihren Handgelenken baumelten Goldengel. Sie führte einen Engelkalender und ein Engelbuch mit sich und war imstande, jedermann innerhalb von Sekunden den ihm zugeteilten Schutzengel zu nennen. Ihren Lebensunterhalt verdiente sie mit dem Vertrieb von Engelamuletten und zahlreichen Heiraten mit gebrechlichen Herren, die viel für XXL-Frauen und Rosa übrig hatten. Wunderbarerweise verstarben die Gemahle jeweils kurz nach der Hochzeit, weil sie intensive körperliche und seelische Betreuung nicht vertrugen. Onkel Friedbert sonderte beim gemeinsamen Abendessen die rosafarbene aus und bezeichnete sie geradewegs als Heiratsschwindlerin. Der Rest sei Humbug und billige Bauernfängerei. Die Hautfarbe der Tante wechselte von rosa zu dunkelrot. Die anderen schwiegen oder übergingen die peinliche Szene. Man war zum Erben hier, nicht um Rückgrat zu zeigen. Und so eine will mein Erbe antreten, höhnte Onkel Friedbert. Es war sein üblicher letzter Halbsatz, wenn er mit einem der Opfer fertig war. Die Tante schluchzte in ihr Taschentuch, alles war wie immer. Dennoch war ich vorsichtig. Ich konnte den allgemeinen Wunsch zu erben mit Händen greifen. Ich konnte auch spüren, dass es nicht nur liebenswerte, frohlockende und segnende Engelsorten gab, sondern auch kleine, gemeine, hinterhältige. Engel sind auch nur Menschen, sage ich. Das können sie sich hinter die Ohren schreiben. Onkel Friedbert hielt sich oft in der Familiengruft auf. Dies tat er nicht aus Pietät, sondern wegen der Weine, die er dort lagerte. Er hatte einen Chateau Rothschild geöffnet und schnupperte an dem samtigen Roten, als ich hinzutrat. Er fuhr überrascht herum und starrte mich an wie ein lästiges Insekt. »Zum Verabreichen von Stromschlägen benötigen Sie eine Batteriekabel und etwas Flüssigkeit, um die Leitfähigkeit zu erhöhen. Zufällig führte ich die ersten beiden Ingredienzien mit mir und der ausgezeichnete Rotwein leitete zur vollsten Zufriedenheit. Ich werde ihn weiterempfehlen. Mir lag etwas auf dem Herzen und ich unterstrich die Ernsthaftigkeit meines Anliegens mit Strom.« Am nächsten Morgen fand man den Erbonkel tot. Er war bei einem nächtlichen Spaziergang kopfüber in eine Kiesgrube gestürzt. Ein Jogger sagte später aus, er habe zur Todeszeit in der Nähe der Grube eine männliche Stimme gehört, die sagte: »Morgen kein Nachtisch.« Man maß der Aussage keine Bedeutung zu. Onkel Friedbert wies Wunden und Abschürfungen am ganzen Körper auf. Es war kein sauberer Sturz gewesen. Als man die Leiche vor den Augen der Familie in einen Sarg legte, erhob sich ein Raunen. Der Kies war von den ausgestreckten Armen des Onkels rigoros nach oben und unten geschoben worden. Dem Abdruck des Körpers waren Engelsflügel gewachsen.